Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Zeit heute Morgen schon mit dir. Für die Musik, für die Lieder, Herr, für diese wundervollen Texte. Und wir wissen, dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Du weißt genau, was wir brauchen. Du kennst uns so genau. Du hast so viel für uns in Bewegung gesetzt. Wir bitten dich, dass heute Morgen eine Kraft ausgeht von hier in das Leben von Menschen, in unser Leben. Wir bitten dich, dass dein Wort, die Bibel zu uns redet. Wir bitten dich, dass die Texte der Musik nachwirken, dass sie uns berühren und unser Leben beeinflussen. Du lebst und du bist gegenwärtig. Hab Dank dafür. Amen. Ach, das war ein schönes Wochenende, was wir als Gemeinde gemeinsam hatten. Und ich bin total dankbar, dass heute Morgen auch wieder so viele im Gottesdienst sind. Denn gestern war hier was los. Unser E-Café war in Hagenbecks Tierpark unterwegs. Also ich bin in der WhatsApp-Gruppe Hagenbecks Tierpark. Und ich kann euch sagen, ich habe jedes einzelne Tier von Hagenbecks Tierpark dort sehen können. Es war super Wetter, es war eine tolle Stimmung, eine schöne Gemeinschaft. Ich wäre auch so gern mit dabei gewesen, aber ihr habt das genossen und es ist toll, dass ihr heute Morgen schon wieder dabei sein könnt. Wir hatten das Juka gestern hier, 250 junge Leute. Ja, es war einfach bewegend, das Wetter war gut, die verteilten sich hier auf dem Gemeindegrundstück. Viele haben mitgeholfen und gekocht aus unserer Gemeinde. Unser Gartenteam war wieder am Einsatz draußen und hat gearbeitet, alles hier voller Leben. Und jetzt komme ich nochmal zu unserem Jahresthema. Also unser Jahresthema heißt nicht elf Tanten, sondern entfalten. Aber es gibt einige junge Leute in unserer Gemeinde, die meinen es nicht gut mit ihren Pastoren und stellen diese Buchstaben immer wieder um, aber es hat ja auch irgendwie was Lustiges. Heute Morgen geht es um Dankbarkeit im weiteren Sinne und wir haben die Geschichte aus Lukas Kapitel 17 bereits gelesen und Tina hatte ja schon abgekündigt, es würde heute auch ums Kegeln gehen und das ist richtig. Also ich habe das Ganze mal so für mich überschrieben mit was haut uns, was haut dich noch um. Man hätte es auch nennen können das Echo. Tina hat den Begriff eben schon genannt in der Moderation. Unser aller Leben ist so reich beschenkt von Gott, aber es bedarf eines Echos und wir sind auf dieses Echo sogar ausgelegt. In Dankbarkeit liegt eine große Kraft. Wir wurden dazu geschaffen, Gott etwas zurückzuspiegeln, eine Resonanz zurückwirken zu lassen, zu Gott. Dafür wurden wir gemacht. Das tut allen Beteiligten gut. Gott freut sich und wir freuen uns darüber auch. Uns tut es auch gut und deswegen bin ich auf das Beispiel des Kegelns gekommen. Nun muss ich heute sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt noch wisst, was Kegeln ist. Also junge Leute, die wissen gar nicht, was ich meine, was soll denn, was ist denn Kegeln? Heute wird nämlich gebowlt. Ne? Also Kegeln, das war früher mal, so als ich noch jung war, Ende der 80er, Anfang der 90er, da haben wir gekegelt. Ich habe mich gefragt, wie kam das, dass es heute gar keine Kegelbahnen mehr gibt, sondern nur noch Bowlingbahnen. Ich habe das mal recherchiert im Internet, ne? Also dafür haben wir es ja, dass man dann am Sonntagmorgen immer so tun kann, als hätte man das alles gewusst. Also ich habe nachgelesen. Aber es ist tatsächlich so, es ist natürlich ein amerikanischer Import, das Bowlen, aber es hat eine interessante Geschichte. Und zwar die deutschen und die holländischen Auswanderer in die USA kegelten wie die Verrückten. Es gab Hunderte, Tausende von deutschen, holländischen Kegelclubs in den USA und nicht selten wurde um Geld gespielt. Und zwar fiel das den amerikanischen Behörden auf und sie haben gesagt, das ist Glücksspiel und sie haben das Kegeln verboten. Was haben die Holländer gemacht? Das war natürlich nicht wir Deutschen. Die Holländer haben sich gesagt, wir erfinden ein neues Spiel, eigentlich genau dasselbe, aber wir nennen es Bowlen und sie konnten mit dem Glücksspiel weitermachen. So sind die Holländer. Wisst ihr? So sind die Holländer. Und dann wurde es eine amerikanische Tradition und ist später dann von Amerika wieder zu uns hierher gekommen. Ich habe in meiner Kindheit allerdings noch gekegelt. Und ich möchte euch von der Kegelbahn meiner Jugend erzählen, die mein Leben total verändert hat. Ich übertreibe jetzt. Ne? Aber eine, wo ich interessante Erfahrungen gemacht habe. Und zwar war es die Kegelbahn in einer Gastwirtschaft im alten Land, in dem ich aufgewachsen bin. Und diese Kegelbahn war schon etwas in die Jahre gekommen. Sie funktionierte nicht mehr so richtig. Und nun weiß ich, derjenige, der schon mal gekegelt hat, nicht funktionierende Kegelbahnen taugen überhaupt nichts. Wirklich nicht. Also bei dieser Kegelbahn war es so, man hatte es sowieso nicht gerade mit einer geraden Oberfläche zu tun. Aber immerhin, man warf die Kugel, sie traf auch ihr Ziel. 5 der Kegel fielen um und die Anzeigetafel zeigte 2. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir als junge Leute, wir haben oft gekegelt über den Fußballverein zu Weihnachtsfeiern. Wir haben uns furchtbar darüber amüsiert und es brach natürlich jedes Mal das Chaos aus. Und einmal kann ich mich erinnern, wie unser bester Kegler mit wunderschönem Schwung die Kugel Richtung Ziel, dem Ziel entgegenschleuderte und plötzlich, während die Kugel unterwegs war, hoben sich diese 10 Kegel von alleine an und seine Kugel ging ins Leere. Das war der Moment dieses Abends und wir haben uns natürlich köstlich amüsiert. Warum erzähle ich euch heute Morgen was übers Kegeln? Und da kommt es schon enger, dichter an uns heran. Ich befürchte, dass Gott dieses Problem durchaus bewusst ist, auch mit uns Menschen. Von ihm geht eine Kraft aus. Gott hat uns etwas zu sagen. Er möchte dein Leben beeinflussen. Und das ist, ich möchte es mal so vergleichen, wie der gute Wurf eines Kegelspielers. Und es sind 10 Kegel, die würden auch umgeworfen durch das, was dort auf uns zukommt. Aber aus irgendeinem Grund hat Gott es mit einer defekten Kegelbahn bei uns zu tun. Es fällt nicht um, was umfallen soll. Manchmal ist es nur ein Kegel und manchmal ist es gar kein Kegel. Manchmal hebt sich die Bahn und die Kegel verflüchtigen sich und es passiert nichts. Es gibt keine Resonanz. Und das ist die große Gefahr, versteht ihr? Das ist die große Gefahr. Ich weiß, dass viele von euch morgen hier sind, die sind Gemeinde erfahren seit Geburt, 50, 60 Jahre seid ihr schon dabei und länger vielleicht. Ihr seid gestandene Christen, lange im Glauben unterwegs und deswegen weiß ich, ihr kennt das Problem, dass eine Kraft von Gott ausgeht, aber aus irgendeinem Grund verändert sie uns nicht. Und das ist die Geschichte auch dieser 10 Männer, von der wir eben von Tina gehört haben. 9 dieser Männer werden durch das, was Jesus tut, nicht langfristig beeinflusst. Sie erleben eine ganze Menge damit, Gott, sie werden geheilt. Aber ihr Leben wird nicht langfristig beeinflusst. Nur das Leben eines Mannes wird wirklich tiefgreifend beeinflusst, weil er wirklich umgeworfen wurde von dem, was Jesus für ihn getan hat. Und nun wollen wir uns gemeinsam diesen Text anschauen. Es beginnt damit, dass Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem ist und er kommt an der Grenze zwischen Galiläa und Samaria an und dort trifft er nun auf diese 10 Gestalten. Ihr müsst euch vorstellen, Israel war zur damaligen Zeit 3 geteilt. Die Söhne des Herodes des Großen hatten das Gebiet aufgeteilt in 3 Bereiche, das sie im Namen Roms verwalteten. Der Süden hatte das Zentrum Jerusalem, das war sozusagen, da wohnten die Leute, die was auf sich gaben, so möchte ich es mal sagen. Im Norden, das war das eher ländlich geprägte Galiläa, aus dem die Jünger stammten. Und dazwischen lag die Dekapolis, 10 Städte übersetzt, das 10-Städte-Gebiet. Und in diesem Gebiet gab es Mischbevölkerung. Viele griechischstämmige Menschen lebten hier. Hier lebten Samaritaner, eine bekannte jüdische Sekte und Untergruppe. Und durch dieses Gebiet wanderte Jesus an diesem Tag. Warum tat er das? Einmal natürlich auf seinem Weg nach Jerusalem, aber überhaupt ist auffällig, dass Jesus das ganze heilige Land immer wieder durchwanderte, mehrmals. Ja, warum tat er das? Ja, weil das im Grunde genommen sein Land war, sein Grund und Boden war. Im ganzen Land musste das Evangelium verkündigt werden. Und da hielt er auch nicht Abstand von Gebieten, in denen eben die Bevölkerung gemischt war und Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen unterwegs waren. Insofern ist das, was passiert, jetzt nichts Ungewöhnliches. Jetzt trifft Jesus mit seinen Jüngern aber auf eine besondere Gruppe von Menschen. 10 aussätzige Männer. Das heißt hier, als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Das hat Lukas erinnert, eine ganz besondere Begegnung. Als ich das mir so vorstellte, habe ich gedacht, ja, hier begegnen sich eigentlich 2 Schicksalsgemeinschaften. Die eine Schicksalsgemeinschaft besteht aus Jesus und seinen Jüngern. Und das war ja auch nicht ohne. Die Jünger hatten auch alle ihre Lebensgeschichte, kamen aus unterschiedlichen Verhältnissen und waren nun mit Jesus unterwegs, hatten ihr Zuhause verlassen. Sie wussten, was es bedeutet, auf der Straße zu leben und zu sein. Aber nun trafen sie eine Schicksalsgemeinschaft, bei denen war das noch krasser. Das waren richtig verlorene Seelen, richtig verlorene Leute. Ich erkläre gleich noch mal ein bisschen, was es mit diesem Aussatz auf sich hat. Aber so viel wissen wir ja alle auf jeden Fall. Das waren Menschen, die gesellschaftlich komplett isoliert waren und die sich da zusammengefunden hatten, weil sonst niemand mit ihnen Zeit verbringen wollte. Welche Geschichten mögen dahinter gestanden haben? Vielleicht war einer mal Professor, einer Soldat, einer Handwerker. Erfahren wir nicht, ist auch jetzt alles komplett egal. In der Krise einer solchen Krankheit sind wir alle gleich. Alle. Gibt keinen Unterschied mehr, ob du reich oder arm bist, gebildet oder ungebildet. Auf der Krebsstation im UKE ist es komplett egal. Und deswegen auch nicht ungewöhnlich, dass Samaritaner und Juden hier gemeinsam sind. Wisst ihr, Samaritaner und Juden hätten sonst niemals in einer kleinen Gruppe zusammen Bibel gelesen. Das kann ich euch sagen. Niemals. Die schauten skeptisch aufeinander. Die wollten nichts miteinander zu tun haben. Die einen hielten die anderen für im Glauben verkehrt unterwegs. Hier ist auch ein Samaritaner in der Gruppe. Und jetzt noch mal kurz dazu, was bedeutete dieser Aussatz? Also Aussatz und Lepra, das ist in der Bibel ein Begriff, eigentlich mehr ein Sammelbegriff für unterschiedliche Hautkrankheiten, auch für tödliche, schwere Erkrankungen. Und diese Menschen lebten eben oft in kleinen Gemeinschaften, in Höhlen vorzugsweise miteinander und mussten entfernt von jeder Ortschaft wohnen, da durften sie nicht rein. Die waren für sie gesperrt. Sie durften weder in die Stadt, sie durften auch nicht in den Tempel. Sie mussten ein Leben in kompletter Isolation fristen. Und trafen sie auf andere, dann mussten sie das durch Rufen kenntlich machen. Kennen wir noch aus dem Mittelalter mit den Rasseln. Vielleicht habt ihr das mal irgendwo in der Dokumentation oder im Buch gelesen oder im Doku gesehen. In der Antike war das anders. Und zwar mussten sie eigentlich rufen, unrein, unrein. Damit jeder, der ihnen entgegenkam, wusste, also bitte nicht nähern bis auf 20 Schritte, denn wir sind schwer erkrankt. So sagt es das Gesetz. Die schreien hier auch was. Schreien die unrein, unrein? Nee, ungewöhnlich. Sondern was die schreien, ist Meister. So hat Luther das übersetzt. Meister, habe Mitleid mit uns. Es ist interessant, dieses Wort, was hier im Griechischen steht, also Luther hat es mit Meister übersetzt, eigentlich ist es Epistatis. Das ist ein interessanter Begriff, der manchmal für Jesus verwendet wird. Ein Epistatis war in Griechenland ein Aufseher, ein Vertreter des Königs, der Verfügungsgewalt hatte. Im militärischen Bereich war es ein Unteroffizier. Die Protostatis, das waren die Soldaten, und der Epistatis, das war der befehlshabende Offizier. Woher wussten die von Jesus, dass er eine solche Macht hatte, ihnen zu helfen, aber scheinbar hatten sie von Jesus gehört. Und so reden sie ihn an. Sie sagen im Grunde, du bist der befehlshabende Mann. Wir wissen ganz genau, wenn wir dich sehen, du bist im Auftrag Gottes unterwegs. Und du hast die Macht, uns zu heilen. Sie sprechen ihn an als den göttlichen Bevollmächtigten, von dem sie glauben, dass er Einfluss bei Gott ist. Jetzt sage ich, bei Gott hat. Und jetzt darf ich euch heute Morgen sagen, genau so ist es auch. Und das ist die wundervolle, frohe Botschaft. Jesus ist der Entscheider. Und egal, wie es dir gerade in deinem Leben geht und welche Form von Krise oder Isolation oder Schwierigkeiten du durchmachst, unsere Welt ist voller Fachleute, aber der wirkliche Fachmann, der Entscheider, der Bevollmächtigte ist Jesus Christus. Rufe mich an in der Not, heißt es im Psalm. So will ich dich erretten. Was sie hier machen, ist genau richtig. So müssen wir es machen, wenn wir nicht mehr weiter müssen. Wenn wir verzweifelt sind, schrei zu Jesus. Und jetzt nimmt die Geschichte Fahrt auf. Jesus sieht die Männer da stehen, alles immer noch auf Abstand. Und er kommt auch nicht näher an sie heran. Er belässt die Situation, wie sie ist. Und dann heißt es in Vers 14, er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Als ich diesen Vers ein paar Mal nacheinander gelesen habe, habe ich gedacht, Lukas, wir haben 1000 Fragen und du speist uns hier mit so einer kurzen Notiz ab, was da vorgefallen ist. Wir möchten mehr Infos haben. Vielleicht geht euch das auch so. Ein Vers, er sieht sie nur an und sagt, geht hin und zeigt euch die Priestern. Die Sache hat sich sozusagen schon erledigt. Jesus entscheidet an diesem Tag, diese Männer sollen geheilt werden. Und trotzdem interessant, kein Wort von Buße, kein Gespräch, was sie miteinander fühlen, sondern sie sollen sich einfach auf den Weg zu den Priestern machen. Warum zu den Priestern? In damaliger Zeit war das so, man interpretierte Aussatz als eine Sache der Sünde und als kultische Unreinheit. Und deshalb waren die Priester für die für die medizinische Reinigung zuständig. Sie mussten sich also auf den Weg machen. Auf dem Weg würde der Aussatz verschwinden und dann würden sie sich den Priestern zeigen und konnten wieder in das normale Leben zurückgeführt werden, durften ihre Familien wiedersehen, durften wieder die Synagoge besuchen. Aber habt ihr das vor Augen? Ich stelle mir die Gesichter dieser Männer vor, Jesus, wie? Wir sollen jetzt losgehen und uns den Priestern zeigen, wir haben Aussatz, weißt du, oder? Also die steinigen uns, wenn wir da an die Stadt rennen. Wer sagt uns denn, dass wir dann wirklich geheilt sind, wenn wir da am Stadtrand ankommen? Was sie dachten, davon erfahren wir nichts. Und wir fragen uns, wieso macht Jesus das so? Wieso? Jesus hat ja sehr unterschiedlich geheilt. Manchmal hat er, oder einmal hat er zum Beispiel mit seinen Händen einen Brei geformt und auf die Augen gelegt. Manchmal hat er nur ein Wort gesprochen. Manchmal legte er die Hände auf und hier passiert etwas Eigenartiges. Er gründet ihre Zukunft, die Heilung, auf Gehorsam. Ich sage es nochmal. Er gründet ihre Zukunft, die Heilung, auf Gehorsam. Er mutet ihnen auf dem Weg zur Heilung einen Weg zu, den sie gehen müssen. Darüber musste ich nachdenken, wieso Jesus das, warum er hier diesen Weg wählt. Und ich habe dann gedacht, ja, diese Männer waren ganz arme Menschen. Sie waren gewohnt, Almosen entgegenzunehmen. Und das ist zu ihrer Mentalität geworden. Die nahmen etwas und gingen weg. Sie nahmen etwas und gingen weg. Sie nahmen etwas und gingen weg. Es wollte ja auch keiner was mit ihnen zu tun haben. Diese Mentalität hat sich in ihr Denken eingebrannt. Und jetzt weiß ich, was ihr vielleicht denkt, dass wir auch so einer Mentalität schon mal draußen, vielleicht in der Stadt, in der Innenstadt, in Hamburg begegnet sind. Also, die wollen, die Menschen, die um Geld betteln, die wollen etwas nehmen und weg. Die wollen uns nicht persönlich kennenlernen, die wollen auch nicht ein Gespräch mit uns, die wollen auch nicht, dass du ihnen noch ein Brötchen kaufst, sie wollen Geld. Im Normalfall. Aber wisst ihr, in uns allen steckt eine solche Mentalität. In uns allen. Wir sind alle auf gewisse Art und Weise Bettler. Wenn wir eine große Not in unserem Leben haben und wenn da ein großer Schmerz ist, dann geht es nur noch ums Überleben und es geht nur noch darum, etwas für mich zu kriegen. Und wer würde das nicht auch im Bereich des Glaubens kennen? So eine große Bitte vor Gott. Und wenn er sie erfüllt, dann leben wir unser Leben weiter wie vorher. Es ging nur darum, einzusacken, was Gott uns geschenkt hat. Und deswegen habe ich gedacht, da müssen wir vorsichtiger sein. So ergeht es Gott mit uns, jeden Tag. Aber so soll es nicht bleiben. So soll es nicht bleiben. Und deshalb entscheidet Jesus hier, erst wenn ihr mir vertraut und einen Weg mit mir oder in meinem Namen geht, erst dann werde ich euch gesund machen. Und zwar nicht, weil Gott nicht großzügig wäre und nicht auch einfach so heilen könnte. Wir werden ja gleich in der Geschichte sehen, er tut es. Er kann durch sein Wort heilen, er ist großzügig, er will auch keine Gegenleistung. Aber es gibt eine große Befürchtung, die da ist. Und die finden wir immer wieder in der ganzen Bibel. Es ist die Befürchtung, dass wir nicht verstehen, worum es Gott geht. Es geht Gott darum, dass wir zu ihm kommen, dass wir in seine Nähe kommen, dass du nicht nur dein Problem gelöst bekommst, sondern dass du in deinem ganzen Leben erneuert wirst durch die Kraft Jesu Christi. Dass du ein neues Leben beginnst an der Seite Gottes. Merkt euch mal diesen Begriff, ich werde den gleich nochmal wiederverwenden. Es geht um Nähe zu Jesus. Und das bei einem Aussatzkranken, der zu niemandem mehr Nähe leben konnte. Dieses Thema Nähe zu Jesus, das ist hier drin in diesem Text. Es geht um die Frage, was macht das denn mit dir, wenn Gott dir den Wunsch erfüllt? Der Wunsch ist nämlich langfristig nicht wichtig. Langfristig wichtig ist, dass du Christus in deinem Leben hast und dass er dich lenkt und leitet. Deswegen vermute ich, dass Jesus hier diesen Weg geht. Gott verkauft selten Fertigprodukte. Habt ihr diesen Satz schon mal gehört? Gott verkauft selten Fertigprodukte. Bei irgendeinem alten Ausleger habe ich dieses Wort mal gefunden, habe es ein bisschen angepasst. Gott verkauft selten Fertigprodukte, womit der Ausleger sagen wollte, Gott beantwortet nicht immer unsere Wünsche sofort aus einem Grund. Er möchte nämlich, dass wir uns auf einen Weg mit ihm machen. Das heißt nicht, dass er dich vergessen hat, das heißt nicht, dass er dich nicht hört, aber er beantwortet nicht immer sofort alle Fragen und löst alle Leiden, sondern er will, dass du auf einen Weg zu ihm gebracht wirst, durch das, was dir gerade geschieht. Er arbeitet oft mit Samen, er legt etwas Heilendes in unser Leben, aber es braucht Pflege, das muss entwickelt werden. Aber jetzt hält diese Geschichte noch eine besondere Wendung, mit der man vielleicht gar nicht mehr rechnet, weil die Geschichte könnte zu Ende sein. Wir haben schon erfahren, die 10 Männer wurden geheilt, aber nun gibt es noch ein Nachwort. Und wir ahnen, warum sich Lukas so gut daran erinnert, weil das irgendwie was Besonderes war. Eine eigenartige Situation. 10 Männer werden geheilt, 10 Kegeln sind umgefallen. Ohne Frage. Das Wunder ist geschehen. Übrigens die anderen 9 eben auch. Das wird im Text deutlich, denke ich. Aber nur einer kehrt tatsächlich zu Jesus zurück. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Gott sei Dank, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und er dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Das sind 3 Besonderheiten, von denen ich glaube, dass sie Lukas auch aufgefallen sind, der das Evangelium geschrieben hat. Das erste natürlich, warum kehrt nur einer zurück? Also was ist hier los? Das ist ja eigentlich ein erstaunlicher Prozentsatz. Das ist nicht viel, ne? 1 von 10. Das ist ein miserables Kegelergebnis. Aber so sind wir Menschen. Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns. Wir vergessen manchmal, dass alles, was wir sind und was wir haben, ein Geschenk ist. Alles. Und wenn man älter wird, dann versteht man noch viel mehr, was mit diesem Alles gemeint ist. Jeder Atemzug, jeder Schritt, den wir noch gehen können. Jedes liebe Wort, was wir empfangen, am Telefon oder von Nachbarn oder von Menschen, all das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Alles ist ein Geschenk. Wir haben das verliehen bekommen, geschenkt bekommen von Gott. Das ist etwas, woran wir immer denken müssen, was uns immer wieder zurückbringen sollte in die Gemeinschaft mit Gott. Er ist der Geber aller Gaben. Aber genau das passiert hier nicht. Leider bei den anderen 9 geht irgendetwas schief. Nicht, dass sie nicht dankbar gewesen wären, das glaube ich schon, aber ihre Dankbarkeit brachte sie nicht zurück zu Jesus, sondern sie nahmen, aber kehrten nicht zurück zu Jesus. Ich habe mir das so vorgestellt, 10-jähriges Treffen der ehemaligen Aussätzigen. Gibt es ja heute immer, auch so ehemaligen Treffen. 2 wurden beruflich noch erfolgreich, 3 haben noch geheiratet. Vielleicht war auch jemand wieder auf der Straße gelandet. Und ich glaube nicht, dass einer von denen jemals schlecht von Jesus geredet hat. Der war ihnen wichtig. Sie redeten gut von ihm. Er hatte ihre Ziele und Wünsche, er hatte ihre Wünsche erfüllt. Alles gut, religiös bis unter die Hutschnur. Aber zu ihm sind sie nicht zurückgekehrt. Sie haben das Wunder genommen, aber zu ihm sind sie nicht zurück. Ihr Körper war gesund geworden, aber ihr Herz blieb geteilt. Und dann ist mir etwas aufgefallen, das habe ich irgendwie zum ersten Mal beim Lesen dieses Textes entdeckt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, um diese Geschichte zu verstehen. Ich glaube, dass es in dieser Geschichte in Wahrheit gar nicht um Heilung geht. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt hat mit dem Wort Nähe zu tun. Diese Männer waren Jesus begegnet, der Schlüsselfigur unserer Existenz. Und sie sollten ihm ihr ganzes Leben anvertrauen. Aber da ist was schiefgegangen. Nur einer ist tatsächlich zurückgekehrt. Und es ist so wundervoll zu sehen. Ich glaube, dass dieser Mann mit seinem geheilten Aussatz gar nicht mehr zu den Priestern gekommen ist. Lest das nochmal zu Hause nach, wie das da wortwörtlich steht. Sondern als der entdeckt, dass er geheilt ist, da weiß er, wo er hingehen muss. Priester zeigen, das kann ich nachher machen. Ich muss zu Jesus. Dass der sich mit mir abgegeben hat. Ich bin ein Samariter, ein sündiger Mensch, krank und isoliert von meiner Umgebung. Das hat ihn so ergriffen. Das ist ihm so nahe gekommen. Der wurde umgehauen durch die Gnade Gottes. Und wisst ihr, was er jetzt ist? Er ist ungehorsam. Jesus hat gesagt, er soll sich dem Priester zeigen. Macht er nicht. Wisst ihr, das ist eine der wenigen Stellen, wo deutlich wird, man darf auch Jesus mal ungehorsam sein. Und zwar, wenn man so erfüllt ist von Dankbarkeit, dass man nur noch einen Weg kennt zum Thron Gottes. ihm danken für das, was er gegeben hat. Das ist so wunderschön. Er wollte ihm nah sein. Einfach wunderbar. Und jetzt muss Lukas es nochmal sagen. Und der war nun gerade ein Samaritaner. Juden hielten sich von diesen Leuten fern. Und andersrum war es eigentlich auch so. Er hätte alles Recht gehabt zu sagen, Jesus, du bist ja ein jüdischer Rabbi. Also das sind nicht meine Priester, das ist auch nicht mein Tempel, zu dem du mich schicken willst, dass ich mich dann reinige. Außerdem gehöre ich doch einer ganz anderen Glaubensrichtung an. Aber nichts von dieser Skepsis ist bei ihm zu entdecken, sondern ihn bewegt es zutiefst, diese Liebe Jesu Christi. So ist es manchmal. Und manchmal lädt man zum Evangelium ein und viele Kegeln bleiben stehen, nachdem man über Jesus gesprochen hat. Und dann ist da der eine Moslem, den es so ergreift, was Jesus vom Kreuz getan hat für die Schuld der Welt. Der versteht, was Gnade ist und der bereit ist, sich von seiner ganzen Vergangenheit zu lösen und sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Das macht die Kraft Gottes. Und gleichzeitig kommt für uns auch ein Stück weit diese Gefahr sichtbar. Wenn man wie diese neun anderen im Glauben geprägt und erzogen wurde, und ich gehe davon aus, das war bei ihnen so, dass sie eben im Judentum aufgewachsen war, dann sehen wir manchmal nicht mehr das Besondere und das Unfassbare der Existenz und der Liebe Jesu. Dann haben wir mehr diese Danke- und Weg-Mentalität und gehen nicht mehr zu Jesus selbst. Und das wäre so schade, denn dieser Samaritaner wurde an diesem Tag nicht nur geheilt, sondern er wurde innerlich verändert. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist, vielleicht auch mit einer Bitte, einer Sehnsucht. Und ich weiß auch nicht, ob Jesus dir helfen wird. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass etwas noch wichtiger ist. Und jetzt sagst du, oh Mann, das ist aber hart, wenn du wüsstest, was ich für eine Sorge habe. Oh ja, ich weiß, es gibt große Sorgen. Und es gibt große Ängste, es gibt schlimme Krankheiten. Und trotzdem gibt es etwas, was noch viel wichtiger ist. Und das ist, dass du Jesus Christus persönlich begegnest. Dass du in seine Nähe kommst. Dass du verstehst, wer er ist. Gottes Hilfe ist etwas Wunderbares, aber sie ist nicht das Wichtigste, weil sie nur einmal wirkt und die Leere in unserem Herzen nicht dauerhaft füllt, sondern Jesus in unser Leben einzuladen, vor ihm auf die Knie zu gehen, ihm vielleicht das erste Mal in deinem Leben zu danken für das, was er dir gegeben hat, was er für dich ist, das ist wichtiger. Entscheidet über Himmel und Hölle, über Tod und Leben, über Segen und Fluch. Und deswegen ist das die Abschlussfrage, die ich uns heute Morgen zumuten möchte. Wo stehst du? Ich glaube, das ist eine ganz passende Frage bei diesem Text. Wo stehst du? Hat Jesus dich umgehauen? Und hat dein Leben mit ihm am Ende dazu geführt, dass du in der Gemeinschaft mit ihm die Knie gebeugt hast, in seiner Nähe bist? Es gibt zwei Plätze in dieser Story. Und die unterscheiden sich ziemlich voneinander. Obwohl sie äußerlich auch manche Gemeinsamkeit haben, aber sie sind grundverschieden. Es gibt diesen Ort ganz nah bei Jesus, wo ich mein ganzes Leben ihm anvertraue. Und es gibt andere Orte im Irgendwo oder im Nirgendwo, wo ich unpersönlich sage, ja Gott, ich danke dir auch. Ich danke dir für die Hilfe, als ich einen neuen Beruf gesucht habe. Ich danke dir, Gott, dass du mir in der Partnerschaft geholfen hast. Aber es ist zu keiner Vertiefung der Beziehung mit Christus gekommen. Dann ist es zu wenig und darf mehr sein. Und so endet auch diese Geschichte. Als Jesus den Glauben dieses Mannes sieht, da sagt er zu ihm, und jetzt steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist mehr, als du bist heil geworden. Sondern dein Glaube hat dich gerettet, hat dir eine neue Existenz gegeben. Weißt du, wenn Theologen diesen Text lesen, dann sehen sie drei Begriffe, die habe ich euch heute vorenthalten. Aber zum Schluss passt das nochmal ganz gut. Sie sehen drei Begriffe. Sie sehen den Begriff für reinwerden, das ist Kataros. Sie sehen für geheilt werden, Jastai, und gerettet werden, Sozein. Und dieses gerettet werden kann auch bedeuten, dass wir selbst ganz werden, zu unserem wahren Selbstfinden vor Gott. Das ist mehr als das andere. Das ist das, worum es geht. Reinigung, Vergebung der Sünden, super wichtig. Heilung, oh, wer das erfährt, was für ein Erlebnis. Aber ganz zu werden, heil zu werden in der Nähe Christi, das ist es, worum es Gott geht. Dafür wirft er die Bowlingkugel heute Morgen. Und deswegen möchte ich uns jetzt einladen und euch einladen, betet mit mir, dass diese Kraft euer Herz erreicht und dass ihr im neuen Vertrauen in Christus leben könnt. Wir wollen beten. Vater, wir spüren, dass in diesen Geschichten bis heute die Kugel, die Kegel fliegt. Herr, sie fliegt durch diese Texte bis heute, bis in diese Predigt auch heute Morgen. Dein Heiliger Geist wirkt. Und ich bitte dich darum, dass sie das Ziel nicht verfehlt. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns in unseren Nöten und Schwierigkeiten berührst und dass wir nur einen Fluchtpunkt suchen. Und das ist vor dir, in deiner Nähe. Amen.